From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you this morning.
Wir heißen Sie heute Morgen zur vierten allgemeinen Versammlung der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Wir begrüßen auch diejenigen, die diese Versammlung über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir danken den Eigentümern und dem Betriebspersonal der Einrichtungen, die diese Konferenz übertragen. Wir begrüßen heute Morgen auch die Vertreter der Regierungen, der Schulen und Hochschulen sowie Vertreter aus dem politischen und öffentlichen Leben. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Richard Elliott und Andrew Answorth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung eröffnet mit dem Lied Frohlockt, der Herr regiert, und singt nun O wie lieblich war der Morgen. Danach spricht Elder Anthony D. Perkins von den 70ern das Anfangsgebet.
Music rings.
Our Father, who art in heaven,
unser Vater, der du bist im Himmel, wir, einige deiner Kinder und Nachfolger deines Sohnes Jesus Christus, bringen Dank zum Ausdruck dafür, dass wir hier uns versammeln dürfen, um uns unterweisen zu lassen und erbaut zu werden durch deine Propheten, Seher und Offenbarer. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums in den letzten Tagen durch den Propheten Joseph Smith und die Erkenntnis, die wir dadurch von dir gewonnen haben. Wir sind dankbar für fortdauernde Offenbarung durch deinen lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Bitte segne und stütze ihn in seiner großen Berufung. Wir danken dir für deinen Plan des Glücklichseins, in dessen Mittelpunkt das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus steht, das unserem Leben Richtung und Zweck gibt. Wir haben uns heute hier versammelt, um dich in Geist und in der Wahrheit anzubeten. Bitte sende deinen Geist zu denen, die heute sprechen und singen werden, dass sie die Worte Christi zum Ausdruck bringen und mit der Zunge von Engeln sprechen. Bitte segne auch uns als Zuhörer in deinen Geist, dass uns diese Worte ins Herz dringen mögen. Bitte segne diejenigen, die hergekommen sind, um deinen Willen zu erfahren, dass sie persönliche Offenbarung erlangen. Segne diejenigen, die Trost suchen, dass sie heute deine Liebe und die Liebe deines Sohnes spüren und wissen, dass sie durch deine Gnade alle Bedrängnisse meistern können. Bitte segne all jene, die Umkehr üben müssen, dass sie den Glauben dazu aufbringen werden. Bitte segne uns alle, dass das Wort uns heute ins Herz dringt und dass wir bessere Jünger deines Sohnes werden und danach trachten, unsere Familie und unsere Mitmenschen zu segnen. Für all diese Segnung danken wir dir und bitten dich um deinen Geist am heutigen Tag. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
choir just sang.
Der Chor sang soeben, er sandte seinen Sohn. Wir freuen uns nun, von Präsident Dieter F. Uchtdorf den zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft zu hören. Präsident Uchtdorf hat seine Ansprache vorher aufgezeichnet. Anschließend spricht Elder D. Todd Christofferson, neu bestätigtes Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel, zu uns. Ihm folgt Elder Sheldon F. Child von den 70ern.
How blessed we are.
Meine lieben Brüder, Schwestern und Freunde, ich freue mich, heute vor Ihnen zu stehen. Es ist mir eine große Ehre, mich selbst als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage bezeichnen zu dürfen und einer von Ihnen zu sein. Als neuestes Mitglied der ersten Präsidentschaft dieser Kirche weiß ich noch sehr gut, was ich empfand, als ich diese heilige Berufung vom Herrn erhielt. Ich war freudig überwältigt. Seither haben die Begriffe Demut, Dankbarkeit und Glaube für mich eine neue Dimension angenommen. Ich kann Ihnen versichern, dass viele unter Ihnen von meiner Berufung nicht so sehr überrascht waren wie meine Kinder und Enkelkinder. In der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage trachten wir nach keiner Berufung, aber lehnen auch keine ab, die auf inspiriertem Weg über das Priestertum von Gott an uns ergeht. Ich bete darum, dass Gott mir Kraft und ein verständiges Herz schenkt, damit ich diese heilige Berufung nach seinem Willen und seinen Absichten groß machen kann. Wir vermissen Präsident Gordon B. Hinckley. Sein Beitrag zu diesem großen Werk wird uns auf immer ein Segen sein. Ich betrachte es als eine große Ehre, eng mit Präsident Monson zusammenzuarbeiten. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Er verfügt über erstaunliche Gaben und Talente. Er ist der Prophet Gottes. Mit großem Weitblick erfasst er die schwierigen Zusammenhänge in einer weltweit operierenden Kirche und sorgt sich gleichzeitig voller Mitgefühl um jeden einzelnen Menschen. Mit Glauben und einem offenen Herzen wendet er sich jeder Nation, jeder Sprache und jedem Volk zu. Es ist mir auch eine Freude, mit Präsident Eyring zu dienen. Ich schätze ihn als großen Führer und Lehrer im Reich Gottes. Als das Kollegium der Zwölf im oberen Raum des Salt Lake Tempels zusammenkam, um Präsident Monson als den 16. Präsidenten der Kirche zu bestätigen, dachte ich an die außerordentlichen Fähigkeiten, die Weisheit und die Geistlichkeit der Brüder, in deren Mitte ich mich befand. Meine eigene Unzulänglichkeit wurde mir nur noch deutlicher bewusst. Ich liebe diese guten Brüder, die so großen Glauben haben. Ich bin dankbar, dass ich sie in ihrer Berufung bestätigen und meine Unterstützung versichern darf. Ich schätze auch das jüngste Mitglied der 12 Apostel und unterstütze ihn mit ganzem Herzen. Als Frederick G. Williams als Ratgeber für den Propheten Joseph Smith berufen wurde, sagte der Herr: Sei treu, steh in dem Amt, das ich dir bestimmt habe, steh den Schwachen bei, hebe die herabgesunkenen Hände empor und stärke die müden Knie. Ich glaube, dieser Rat trifft auf alle zu, die eine Berufung im Gottesreich annehmen und besonders auch auf mich in meinem jetzigen Lebensabschnitt. Der Herr kennt das Ende von Anfang an. Er stützt, kräftigt und fördert alle, die ihm in seinem Reich dienen wollen. Weil ich davon ein Zeugnis habe, weiß ich, dass er auch mich stützen und kräftigen wird. Deshalb widme ich mich mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft diesem großen Werk. Ich möchte nun etwas über Präsident Thomas S. Monson sagen. Vor ein paar Jahren kam Präsident Monson zu einer Regionskonferenz nach Hamburg und ich hatte die Ehre, ihn zu begleiten. Präsident Monson hat ein erstaunliches Gedächtnis und so sprachen wir über viele Mitglieder in Deutschland. Ich war überrascht, dass er sich an vieles so gut erinnerte. Präsident Monson erkundigte sich nach Bruder Michael Panitsch, einem ehemaligen Pfarrpräsidenten, der damals Patriarch war. Er gehörte zu den tapferen Pionieren der Kirche in Deutschland. Ich teilte ihm mit, dass Bruder Panitsch schwer erkrankt und ans Bett gefesselt sei und an unseren Versammlungen leider nicht teilnehmen könne. Präsident Monson fragte, ob wir ihm einen Besuch abstatten könnten. Ich wusste, dass Präsident Monson kurz vor der Reise nach Hamburg am Fuß operiert worden war und nur unter Schmerzen gehen konnte. Und so machte ich ihn darauf aufmerksam, dass Bruder Panitsch im vierten Stock wohnte und dass es keinen Fahrstuhl gab. Wir mussten Treppen steigen, wenn wir zu ihm wollten. Präsident Monson bestand aber darauf und so besuchten wir Bruder Panitsch. Präsident Monson konnte immer nur wenige Stufen gehen, dann musste er stehen bleiben und verschnaufen. Aber er beklagte sich mit keiner Silbe und machte auch nicht kehrt. Das Treppenhaus schien kein Ende zu nehmen, aber Präsident Monson hielt gut gelaunt durch. Es wurde ein wunderbarer Besuch. Präsident Monson bedankte sich bei Bruder Panitsch für ein Leben voller Hingabe und Dienst am Herrn und den Menschen. Ehe wir gingen, gab er ihm einen wunderbaren Priestertumssegen. Niemand außer Bruder Panitsch, seinen engsten Angehörigen und mir hat diese gute Tat und dieses Mitgefühl gesehen. Präsident Monson hätte sich zwischen unseren langen und vielen Versammlungen eine Pause gönnen oder die Sehenswürdigkeiten Hamburgs besichtigen können. Doch von allem, was er hätte erleben können, war ihm die Gegenwart eines schwachen und kranken Mannes, der treu und demütig dem Herrn gedient hatte, am wichtigsten. Präsident Monson war nach Hamburg gekommen, um zu den Menschen in diesem Land zu sprechen und sie zu segnen. Und daran hielt er sich. Aber gleichzeitig wandte er sich dem einzelnen Menschen zu, um sie zu segnen. Der Apostel Petrus beschrieb Jesus, der sein Freund und Lehrer gewesen war, mit den einfachen Worten: Er ging umher und tat Gutes. Das Gleiche lässt sich von dem Mann behaupten, den wir heute als Propheten Gottes bestätigen. Der Glaube der Väter. Ich finde es erstaunlich, wie verschieden die Herkunft der Mitglieder dieser Kirche ist. Sie sind unter allen möglichen Gesellschaftsschichten, Kulturen, Sprachräumen, politischen Verhältnissen und religiösen Bräuchen aufgewachsen. Diese Verschiedenheit ließ mich über die Botschaft eines unserer Kirchenlieder nachdenken. Der Glaube der Väter. Im Refrain werden folgende Worte wiederholt. Glaube der Väter, heiliger Glaube, dir sind wir treu bis in den Tod. Der Glaube der Väter, mir gefällt dieser Ausdruck. Vielen Mitgliedern der Kirche rufen diese Worte tapfere Pioniere in Erinnerung, die ein sicheres Zuhause verließen und sich mit Planwagen oder zu Fuß auf den Weg machten, bis sie im großen Salzseetal ankamen. Ich fühle mich diesen Pionieren aus der Anfangszeit der Kirche eng verbunden und schätze ihren Glauben und ihre Tapferkeit. Meine eigenen Vorfahren lebten zu dieser Zeit auf der anderen Seite des Ozeans. Keiner von ihnen hat je in Nauvoo oder in Winter Quarters gelebt. Und keiner ist den weiten Weg über die Prärie gezogen. Aber als Mitglied der Kirche betrachte ich dankbar und stolz das Vermächtnis dieser Pioniere als mein eigenes. Mit der gleichen Freude erhebe ich auch Anspruch auf das Vermächtnis unserer Kirchenpioniere in der heutigen Zeit, die in jedem Land zu Hause sind und mit ihrem eigenen Beispiel an Ausdauer, Glaube und Opferbereitschaft dem großen Chor des Gottesreiches in den letzten Tagen herrliche neue Strophen hinzufügen. Wenn wir in meiner Familie über die Worte der Glaube der Väter nachdenken, müssen wir oft an den evangelischen Glauben denken. Über Generationen hinweg war dies die Religion unserer Vorfahren. Mein Sohn hat sogar vor kurzem herausgefunden, dass sich eine Linie unserer Familie auf Martin Luther zurückverfolgen lässt. Wir ehren und schätzen die aufrechten Menschen jeder Glaubensrichtung, die Gott von ganzem Herzen geliebt haben, wo oder wann sie auch gelebt haben mögen, obwohl sie nie die Fülle des Evangeliums hatten. Wir sind dankbar für ihre Selbstlosigkeit und ihren Mut. Wir heißen sie als Brüder und Schwestern, Kinder unseres himmlischen Vaters, willkommen. Wir betrachten es als ein Grundrecht des Menschen, den allmächtigen Gott zu verehren, wie es uns das eigene Gewissen gebietet, und gestehen allen Menschen das gleiche Recht zu, mögen sie verehren, wie oder wo oder was sie wollen. Nachdem die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi nun auf der ganzen Welt gedeiht und über 13 Millionen Mitglieder hat, kommt dem Glauben der Väter eine umfassendere Bedeutung zu. Manche denken dabei vielleicht an eine Herkunft aus einer von hunderten christlichen Gemeinschaften. Andere eher an die Religionen und Überlieferungen des Nahen Ostens, Asiens oder Afrikas. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Gebieten gelebt, wo die Mitglieder unserer Kirche eine kleine Minderheit darstellten. In dieser Zeit habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Menschen beeindruckt sind, wenn sie vom wiederhergestellten Evangelium hören. Viele wollen sich ihm sogar anschließen. Dann aber möchten sie ihre Vorfahren nicht enttäuschen. Sie wollen dem Glauben ihrer Väter treu bleiben. Ich weiß noch, wie mir als junger Mann eines Sonntags eine neue Familie in unserem Gemeindehaus auffiel. Es handelte sich um eine junge Mutter mit zwei Töchtern. Es dauerte nicht lange, da ließen die drei sich taufen und wurden Mitglieder der Kirche. Ich kenne ihre Bekehrungsgeschichte sehr gut, weil der Name der ältesten Tochter Harriet war und sie später meine Frau wurde. Harriets Mutter, Carmen, hatte erst kürzlich ihren Mann verloren und in einer Phase der Selbstprüfung Interesse an der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gefunden. Nachdem sie sich mit der Lehre befasst hatten, wussten Carmen und ihre Töchter, dass dies die wahre Kirche war. Und so machten sie Pläne für die Taufe. Als Carmen ihrer Mutter von ihrer Entscheidung berichtete, war diese jedoch am Boden zerstört. »Wie kannst du dem Glauben deiner Väter nur so untreu sein?«, fragte sie. Carmens Mutter war nicht die Einzige, die Einwände hatte. Carmens Schwester Lisa, eine willensstarke Frau, war nicht minder beunruhigt. Beunruhigt ist vielleicht zu gelinde gesagt. Sie war außer sich vor Zorn. Lisa sagte, sie würde diese jungen Missionare schon finden und ihnen klarmachen, wie sehr sie im Unrecht waren. Sie marschierte ins Gemeindehaus, traf die Missionare dort an und, Sie können es sich schon denken, ließ sich ebenfalls taufen. Viele Jahre später empfing auch Carmens Mutter ein Zeugnis, dass das Evangelium Jesu Christi auf Erden wiederhergestellt worden war. Eines Tages sagte sie zu ihren Töchtern und Enkelkindern, »Ich möchte im gleichen Himmel sein wie ihr.« Sie war Mitte 70, als auch sie in die Wasser der Taufe stieg und ein Mitglied der Kirche wurde. Was ist also der Glaube der Väter? Ist es die Religion unserer Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern? Was ist mit dem Glauben der Propheten vor Alters? Was ist mit Abraham, Isaak und Jakob? Sind nicht auch sie unsere Väter? Sind wir nicht vom Haus Israel? Was ist mit Noach und Henoch und unseren Stammeltern Adam und Eva? Was ist mit dem Erlöser und den Jüngern, die ihm folgten? Der Glaube unseres Vaters im Himmel war von Anbeginn der Zeiten immer derselbe, ja sogar schon vor der Grundlegung dieser Welt. Johannes der Offenbarer schilderte einen großen Krieg im Himmel. Es ging, genau wie heute, um die sittliche Entscheidungsfreiheit. Alle, die je auf dieser Erde gelebt haben, erhoben sich gegen den Satan und standen auf der Seite des Sohnes und des Vaters. Schulden wir daher nicht Gott, unserem himmlischen Vater, die Treue und Gefolgschaft? Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi glauben wir an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Und wir glauben, dass durch das Sühnopfer Jesu Christi alle Menschen errettet werden können, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Wir glauben an den großen Plan des Glücklichseins, den Erlösungsplan, den Plan der Errettung, durch den Gottes Kinder die Sterblichkeit erfahren und in die Gegenwart des Vaters zurückkehren können. Es ist ein barmherziger Plan, der vor Grundlegung der Erde aufgestellt wurde. Es ist der Plan und der Glaube unseres Vaters. Ich bezeuge, dass die Lehre des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi, der Glaube unseres himmlischen Vaters ist. Es ist seine Wahrheit, die er seinen Knechten, den Propheten von den Zeiten des Urvaters Adam, bis in unsere Zeit offenbart hat. Der Vater und der Sohn erschienen Joseph Smith, um den Glauben unseres Vaters auf der Erde wiederherzustellen, damit er nie mehr fortgenommen werde. Gott wünscht sich, dass alle seine Kinder ihn annehmen, ungeachtet ihrer geschichtlichen und kulturellen Herkunft und ihrer Überlieferungen. Die wahre Religion sollte nicht auf dem gründen, was dem Menschen gefällt oder was zu den Überlieferungen der Vorfahren passt, sondern auf dem, was Gott, unserem ewigen Vater, gefällt. Fortdauernde Offenbarung ist ein grundlegendes Merkmal dieses Glaubens. Das erste Gebet Joseph Smith gibt davon machtvoll Zeugnis. Mit diesem unveränderlichen Kompass werden wir stets dem Willen und dem Glauben unseres himmlischen Vaters folgen. Unser himmlischer Vater liebt seine Kinder. Er hört die Gebete der demütigen und aufrechten Menschen jeder Nation, jeder Sprache und jedes Volkes. Er schenkt denen Licht, die ihn suchen und ihn ehren und die willens sind, seine Gebote zu befolgen. Freudig verkünden wir, dass der Glaube des Vaters heute auf Erden vorhanden ist. Wir laden jeden auf diese schönen Planeten ein, von seiner Lehre zu kosten und herauszufinden, ob sie nicht gut und köstlich ist. Wir bitten diejenigen, die aufrechten Herzens sind, seine Lehre anzuhören und ihren Vater im Himmel zu fragen, ob sie wahr ist. Alle Kinder Gottes, die dies tun, können den wahren Glauben ihres Vaters entdecken, annehmen und nach ihm leben. Und dieser Glaube wird sie heilen. Das ist unsere Botschaft an die Welt. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass es Gott den Vater, seinen Sohn Jesus Christus, den Heiligen Geist und lebende Propheten, die in ununterbrochener Folge von Joseph Smith bis Thomas S. Monson die Schlüssel des Priestertums innehaben, wirklich gibt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Jesus Christ. Amen.
Vor 15 Jahren stand ich erstmals am Rednerpult des Tabernakels. Ich war gerade als 70er bestätigt worden. Ich war 48 Jahre alt. Ich hatte dichtes, dunkelbraunes Haar. Ich dachte, ich wüsste, was es heißt, sich unzulänglich zu fühlen. Am Ende meiner 5-minütigen Ansprache war mein Hemd völlig durchgeschwitzt. Das Ganze hatte mein Nervenkostüm doch sehr auf die Probe gestellt. Heute wirkt es rückblickend betrachtet vergleichsweise wie ein Spaziergang.
Als Präsident Dieter F. Uchtdorf und Elder David A. Bednar als Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel neu bestätigt wurden, erhielt ich während der Versammlung das Zeugnis, dass ihre Berufung von Gott ausgegangen war. In diesem Moment wurde mir auch die Erkenntnis zuteil, wie unvergleichlich heilig die Berufung und der Dienst eines Apostels des Herrn Jesus Christus sind. Mir fehlen die Worte, um diese Erkenntnis zum Ausdruck zu bringen, denn sie wurde ohne Worte von Geist zu Geist übermittelt. Wenn ich nun daran denke, spüre ich eine Demut, die so tief ist, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe, und ich flehe den himmlischen Vater an, mich zu stützen, wie es bisher immer getan hat, damit ich einer Sache gerecht werden kann, die meine eigenen Fähigkeiten bei weitem übersteigt, damit ich mich selbst vergessen kann und mich im Dienst an ihnen verliere. Ich vertraue auf ihn, und ich weiß, dass seine Gnade ausreichend ist. Und so weihe ich hier rückhaltlos alles, was ich habe und bin, Gott und seinem geliebten Sohn. Ich verpflichte mich auch der ersten Präsidentschaft meinen Brüdern von den Zwölfen und verspreche ihnen meine Treue, meinen Einsatz und meine Liebe. In meinem patriarchalischen Segen, den ich mit 13 von meinem lieben Großvater erhalten habe, heißt es, Der himmlische Vater hat dich in dieser letzten und herrlichen Evangeliumszeit ausgesandt, um als Sohn guter, rechtschaffener Eltern im neuen und immerwährenden Bund geboren zu werden. Mit tief empfundener Dankbarkeit erkenne ich an, dass dies die Grundlage meines ganzen Lebens war. Ich habe Hochachtung vor meinen Eltern. Ich liebe sie und erkenne an, dass ich in ihrer Schuld und in der meiner Großeltern und vieler vorangegangener Generationen stehe. Nicht lang nach meiner Berufung als 70er durfte ich am Grab eines dieser Vorfahren stehen, der Jahre vor meiner Geburt gestorben war. Als ich darüber nachdachte, welche Opfer ihm und seiner Familie abverlangt wurden, weil sie das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi angenommen hatten, fühlte sich mein Herz mit Dankbarkeit, und in mir reifte der Entschluss, sein Opfer und das seiner Nachkommen zu ehren, indem ich tugendhaft lebte und Gott und den Evangeliumsbündnissen treu blieb. Wenn ich für all das Gute in meinem Leben danke, möchte ich auch meine lieben Brüder und ihre Ehefrauen mit einschließen, die heute zufällig hier sind. Meine Frau und ich haben 4 Söhne und eine Tochter. Jedes unserer Kinder hat einen wunderbaren Ehepartner. Unser jüngster Sohn heiratet demnächst eine reizende junge Frau. Wir lieben sie und unsere Enkelkinder und sind dankbar, wie glücklich sie uns machen, weil sie dem Heiland und seinem Evangelium treu sind. Mein größter Dank gilt meiner Frau Kathy, die unsere Familie zu dem gemacht hat, was sie ist. Sie ist mein Leitstern, eine beständige und kluge Gefährtin, voller Intuition, Humor, Wohlwollen und Nächstenliebe. Ich liebe sie mehr, als ich sagen kann, und hoffe, es in den Tagen und Jahren, die vor uns liegen, eindeutig unter Beweis stellen zu können. Als junger Mann durfte ich eine Vollzeitmission in Argentinien erfüllen, wo mich 2 außergewöhnliche Missionspräsidenten und ihre Ehefrauen unter ihre Fittiche nahmen, darunter auch Richard G. Scott. Ich danke Gott für alles, was ich von ihnen gelernt habe. Nachdem ich mein Jurastudium abgeschlossen hatte, ließen meine Frau und ich uns mit den Kindern nacheinander in den Bundesstaaten Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina und schließlich Utah nieder. Wir verbrachten auch 3 wertvolle Jahre in Mexiko. An all diesen Orten waren wir mit guten Freunden, inner wie außerhalb der Kirche, gesegnet. Bis heute bringen sie uns ihre Zuneigung und Freundschaft entgegen, und wir haben von ihnen viel gelernt. Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen allen öffentlich Dank zu sagen. Meine Liebe und Wertschätzung für meine Brüder von den 70ern und der präsidierenden Bischofschaft kennt keine Grenzen. Ich bin sehr froh, dass ich in meinen künftigen Aufgaben weiterhin viel mit Ihnen zu tun haben werde und dass wir häufig werden zusammenarbeiten können. In unserer Zeit wurde nach und nach offenbart, welche Rolle die 70er in der Kirche haben. Das ist eins der größten und vielleicht am wenigsten beachteten Wunder in der Geschichte des Werkes des Herrn in den letzten Tagen. Die 70er sind jetzt und in den kommenden Jahren der Schlüssel zum Erfolg dieses Werkes. Und ich fühle mich über die Maßen geehrt, dass mein Name jemals unter den Ihren geführt wurde. Gott segne Sie, meine Brüder. Ich möchte Ihnen mein Zeugnis von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, und von der Macht seines unbegrenzten Sühnopfers geben. Dabei möchte ich Ihnen etwas erzählen, was ich in den Jahren, die ich in Tennessee verbracht habe, erlebt habe. Eines Abends rief mich ein Mann an, den ich nicht kannte. Er stellte sich als vor kurzem in den Ruhestand getretener Geistlicher einer anderen Kirche vor und fragte, ob er am kommenden Sonntag unter 4 Augen mit mir sprechen könne. Als wir uns trafen, äußerte mein Gast offen, dass er aus Sorge um das Wohlergehen meiner Seele gekommen war. Er zog aus seiner Brieftasche eine ziemlich lange Liste mit Zitaten aus dem Neuen Testament und sagte, er wolle diese Verse mit mir durchgehen und sehen, ob er mir helfen könne, errettet zu werden. Seine Unverblümtheit verblüffte mich etwas, aber ich spürte, dass er es ernst meinte und war von seinem ehrlichen Interesse an mir berührt. Wir unterhielten uns über eine Stunde lang. Er war offen dafür, sich etwas über meinen Glauben anzuhören, und er war auch bereit, mit mir einige Lehren aus dem Buch Mormon zu lesen, mit denen er nicht vertraut war. Wir stellten fest, dass es vieles gab, wo wir ähnlicher Auffassung waren, und einiges, wo dies nicht der Fall war. Wir fühlten uns freundschaftlich verbunden und beteten gemeinsam, bevor er ging. Eingeprägt hat sich mir unser Gespräch darüber, von Neuem geboren zu sein. Darüber hat Elder Russell M. Nelson gestern so beredt gesprochen. Die geistige Wiedergeburt durch Jesus Christus bildet den Hintergrund meines Zeugnisses von ihm. Jesus hat gesagt, dass es für den Eintritt in das Reich Gottes erforderlich ist, dass man von Neuem geboren wird. Geboren aus Wasser und Geist. Seine Lehre über eine körperliche und eine geistige Taufe macht deutlich, dass sowohl unser eigenes Tun als auch das Eingreifen göttlicher Macht für diese verwandelnde Wiedergeburt, die Verwandlung eines natürlichen Menschen in einen Heiligen, notwendig ist. Paulus beschrieb diese Neugeburt mit diesen einfachen Worten. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Betrachten Sie zwei Beispiele aus dem Buch Mormon. Ungefähr ein Jahrhundert vor Christi Geburt belehrte König Benjamin sein Volk über die Ankunft des Erretters und das Sühnopfer. Der Geist des Herrn bewirkte eine so mächtige Wandlung im Volk, dass die Menschen keine Neigung mehr hatten, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Aufgrund ihres Glaubens an Christus sagten sie, wir sind willens, mit unserem Gott den Bund einzugehen, seinen Willen zu tun und seinen Geboten zu gehorchen, alle unsere übrigen Tage. Der König antwortete, wegen des Bundes, den ihr gemacht habt, werdet ihr die Kinder Christi genannt werden, seine Söhne und seine Töchter, denn sie am heutigen Tag hat euch geistig gezeugt, denn ihr sagt, euer Herz habe sich durch Glauben an seinen Namen gewandelt. Die Geschichte von Alma ist ebenfalls lehrreich. Als er und seine Freunde in der Absicht umhergingen, die Kirche Christi zu vernichten, wurden sie von einem Engel zurechtgewiesen. Für Alma folgten 3 Tage und Nächte, in denen er, wie er es schilderte, von ewiger Qual gepeinigt wurde. Ja, ich dachte an alle meine Sünden und Übeltaten, für die ich mit den Qualen der Hölle gepeinigt wurde. Schließlich, nachdem er beinahe bis zum Tod umgekehrt war, wie er es ausdrückte, besann er sich auf die herrliche Botschaft von Jesus Christus und dessen Sühnopfer. Alma flehte, O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir, der ich in der Galle der Bitternis bin und ringsum von den immerwährenden Ketten des Todes umschlossen bin. Ihm wurde Vergebung zuteil und erhob sich und bekannte öffentlich, ich bin von meinen Sünden umgekehrt und bin vom Herrn erlöst worden. Siehe, ich bin aus dem Geist geboren. Und der Herr sprach zu mir, wundere dich nicht, dass die ganze Menschheit, ja Männer und Frauen, alle Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker von Neuem geboren werden müssen. Ja, geboren aus Gott, aus ihrem fleischlichen und gefallenen Zustand umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst und indem sie seine Söhne und Töchter werden und so werden sie neue Geschöpfe. Wenn wir über diese Beispiele und andere Schriftstellen nachdenken, wird klar, dass die geistige Wiedergeburt mit Glauben an Jesus Christus beginnt. Es ist seine Gnade, die uns verwandelt. Genauer gesagt, ist es der Glaube an Christus als den Sühnenden, den Erlöser, der von Sünde reinigen und heiligen kann. Wenn dieser wahrhaftige Glaube in einem Menschen Wurzeln fasst, führt dies unweigerlich zur Umkehr. Amulek lehrte, das Opfer des Erretters bringe all denen die Errettung, die an seinen Namen glauben. Und das ist der Zweck dieses letzten Opfers, jenes herzliche Erbarmen zu Wege zu bringen, das die Gerechtigkeit überwältigt und für den Menschen Mittel zu Wege bringt, damit der Glauben zur Umkehr haben kann. Um die Umkehr zu vollenden, muss man jedoch auch einen Bund eingehen, in dem man Gehorsam gelobt. Dies ist der Bund, der vom Volk König Benjamins zum Ausdruck gebracht wurde, Gottes Willen zu tun und seinen Geboten zu gehorchen. Dieser Bund wird durch die Taufe im Wasser bezeugt. In heiligen Schriften ist in diesem Zusammenhang manchmal von der Taufe der Umkehr oder der Taufe zur Umkehr die Rede, weil sie der abschließende Schritt, der Schlussstein unserer Umkehr ist. Danach tauft uns der Herr, so wie er es verheißen hat, mit Feuer und dem Heiligen Geist. Nephi drückte dies so aus, denn das Tor, durch das ihr eintreten sollt, ist Umkehr und Taufe im Wasser. Und dann kommt die Vergebung eurer Sünden durch Feuer und durch den Heiligen Geist. Nachdem wir uns derart ganz auf die Verdienste dessen verlassen haben, der mächtig ist zu erretten, werden wir im inneren Menschen belebt. Und auch wenn wir dann noch nicht ganz von Neuem geboren sind, befinden wir uns doch sicher auf dem richtigen Weg zur geistigen Wiedergeburt. Nun ermahnt uns der Herr, Acht zu geben, denn es ist möglich, dass der Mensch aus der Gnade fallen kann, selbst diejenigen, die geheiligt sind. Nephi rät uns, darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Sie mögen fragen, warum geht diese mächtige Wandlung bei mir nicht schneller? Vergessen Sie nicht, dass die bemerkenswerten Beispiele in den Heiligen Schriften wie das Volk König Benjamins, Alma und andere eben genau das sind, bemerkenswert, aber nicht typisch. Bei den meisten von uns treten die Änderungen schrittweise und im Laufe der Zeit ein. Von Neuem geboren zu werden, ist im Gegensatz zu einer physischen Geburt mehr ein Vorgang als ein Ereignis. Diesen Vorgang zu durchlaufen, ist letztlich der Zweck unseres Erdenlebens. Fühlen wir uns aber dennoch nicht gerechtfertigt darin, dass wir uns nur ein wenig Mühe geben. Geben wir uns nicht damit zufrieden, nur noch eine geringe Neigung zu haben, Böses zu tun. Nehmen wir jede Woche würdig vom Abendmahl und nehmen wir beständig die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch, um in uns die letzten Spuren von Unreinheit auszumerzen. Wenn Sie den Weg zur geistigen Wiedergeburt weiter beschreiten, nimmt die sühnende Gnade Jesu Christi Ihre Sünden und die Schmutzflecken, die diese Sünden Ihnen hinterlassen haben, hinweg. Das bezeuge ich. Versuchungen verlieren ihren Reiz. Und durch Christus werden Sie heilig, so wie Er und der Vater heilig sind. Ich kenne Jesus Christus als den lebendigen, auferstandenen Sohn Gottes. Ich weiß, dass Rechtfertigung durch die Gnade unseres Herrn, der Retters Jesus Christus, gerecht und wahr ist. Und ich weiß auch, dass Heiligung durch die Gnade unseres Herrn, der Retters Jesus Christus, gerecht und wahr ist. Für alle diejenigen, die Gott lieben und die mit all ihrer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dienen. Ich freue mich, dass für die Ausgewogenheit in meinem Leben, dass ich weiter fortfahren kann, Zeugnis von Christus zu geben und seine frohe Botschaft weltweit zu verbreiten. Ich gebe Zeugnis, dass Gott, unser himmlischer Vater, existiert und uns liebt. Ihm gab Jesus alle Herrlichkeit. Ich liebe den Propheten Joseph Smith. Joseph pflegte Umgang mit dem Herrn, übersetzte und veröffentlichte das Buch Mormon und siegelte als Märtyrer sein Zeugnis mit seinem Blut. Das hat ihn befähigt, Jesus Christus in dessen wahre Eigenschaft als göttlicher Erlöser deutlicher zu offenbaren als irgendjemand sonst. Jesus hatte weder einen wichtigeren Zeugen noch einen besseren und hingebungsvollen Freund als Joseph Smith. Ich lege Zeugnis ab, dass Präsident Thomas S. Monson in dieser Zeit als Prophet und Präsident der Kirche Jesu Christi berufen ist. Und sichere ihm in dieser heiligen Aufgabe, auch seinen Ratgebern, meine Treue zu. Möge Gott uns alle segnen. Das erflehe ich im Namen Jesu Christi. Amen.
When I was a young boy,
als ich noch ein kleiner Junge war, hatte einer unserer Nachbarn eine Herde Milchkühe. Eine seiner Kühe starb und hinterließ ein neugeborenes Kalb, das er mir schenkte. Ich kümmerte mich um das Kalb, fütterte es und zog es auf. An dem Tag, an dem mein Vater es zum Viehhof brachte, um es zu verkaufen, hatte ich gemischte Gefühle. Einerseits hing ich an meinem Kalb, andererseits freute ich mich auf die Entlohnung für meine Arbeit. Es war mein Wunsch, das Geld für den Verkauf des Kalbs in Silberdollars ausgezahlt zu bekommen. Ich weiß noch, wie mein Vater an jenem Abend nach Hause kam und mir 20 Silberdollars in die Hand legte. Es war nicht leicht, an Geld zu kommen, und es kam mir vor, als hätte ich nun alles Geld der Welt. Ich zählte, bewunderte und polierte die Münzen sorgfältig. Am darauffolgenden Sonntag steckte ich zögerlich zwei meiner hellglänzenden Münzen in die Tasche, um den Zehnten zu zahlen. Es fiel mir schwer, dem Bischof meine kostbaren Silberdollars auszuhändigen, aber ich weiß noch, wie gut es sich anfühlte, dem Herrn gehorsam zu sein und meinen Zehnten zu zahlen. Auf dem Nachhauseweg von der Kirche sagte mir meine Mutter, wie stolz sie auf mich war. Sie meinte, dein Großvater sagte uns Kindern immer, dass der Herr uns segnen würde, wenn wir einen ehrlichen Zehnten zahlen und wir das Geld nirgendwo besser anlegen könnten. Mein Großvater hatte verstanden, dass es ein Gesetz gibt, das im Himmel vor den Grundlegungen dieser Welt unwiderruflich angeordnet wurde und auf dem alle Segnungen beruhen. Und wenn wir irgendeine Segnung von Gott erlangen, dann nur, indem wir das Gesetz befolgen, auf dem sie beruht. Der Zehnte ist ein Gebot Gottes. Und wenn wir sein Gesetz befolgen, ist er verpflichtet, uns zu segnen. Obwohl ich erst ein Junge von 7 Jahren war, konnte ich das bereits begreifen. Als unser Prophet, Präsident Thomas S. Monson, einmal über die Gesetze Gottes sprach, erklärte er, wenn wir sie verletzen, müssen wir bleibende Folgen ertragen. Wenn wir sie befolgen, ernten wir immerwährende Freude. Sie erinnern sich, als Israel dafür gezüchtigt wurde, weil es Gott betrog, fragte das Volk, womit betrügen wir dich? Die Antwort lautete, mit den Zehnten und Abgaben. Und dann wurde den Israeliten verheißen, dass sie Anspruch auf die Segnungen Gottes haben würden, wenn sie sein Gesetz des Zehnten befolgten. Der Herr hat gesagt, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heere, und wartet, ob ich euch nicht dann die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Der Herr hat Israel aufgefordert, ihn auf die Probe zu stellen und Glauben an ihn zu haben, damit er seine Verheißung einhalten kann. Dasselbe Gesetz mit derselben Verheißung gilt auch heute noch. Wenn wir das Gesetz des Zehnten befolgen, ist uns die folgende Verheißung sicher. Wir empfangen zeitliche und geistige Segnungen, und zwar gemäß der Weisheit und dem Zeitplan des Herrn. Meine Frau Joan und ich hatten die Gelegenheit, in verschiedenen Teilen der Welt unter Menschen zu leben, die Tag für Tag in ihren grundlegendsten zeitlichen Bedürfnissen auf den Herrn vertrauen. Diejenigen, die im Glauben vertrauen und ihren Zehnten zahlen, bezeugen, dass sich ihnen die Schleusen des Himmels öffnen. Ich erinnere mich an einen glaubenstreuen Vater von den Philippinen, der erzählte, wie er eines Sonntags dem Bischof seinen kargen Zehnten bezahlt hatte und dann mit seinen Kindern in dem Wissen nach Hause ging, dass es dort nichts zu essen für sie geben würde. Als sie unterwegs waren, fiel direkt vor ihnen eine riesige Brotfrucht von einem Baum herab. Sofort blickte der Vater nach oben und dankte Gott dafür, die Schleusen des Himmels geöffnet und ihm eine Brotfrucht geschickt zu haben, die seine Kinder nähren würde. Wir leben in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wenn wir jedoch die vergangenen Jahre betrachten, entdecken wir wiederkehrende Zyklen. Es gab immer schon, und dies bleibt auch so, Zeiten relativen Wohlstands und Zeiten finanzieller Unsicherheit. Wenn wir jedoch ungeachtet der Umstände, in denen wir uns befinden, zuerst unsere Schuld beim Herrn begleichen und dann Weisheit und gutes Urteilsvermögen an den Tag legen, wird der Herr uns helfen, mit den Mitteln auszukommen, die er uns gegeben hat. Präsident Heber J. Grant hat erklärt, ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie dem Herrn gegenüber ehrlich sind, Ihren Zehnten zahlen und seine Gebote befolgen, wird er Sie nicht nur mit Licht und Inspiration seines Heiligen Geistes, sondern auch mit barer Münze segnen. Sie werden in der Lage sein, ihre Schulden zu begleichen, und der Herr wird über sie zeitliche Segnungen im Überfluss ausgießen. Als im Jahr 1936 die große Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten ihren Höhepunkt hatte und die Menschen kämpften, um über die Runden zu kommen, ermahnte Elder John A. Widsoe die Heiligen, ihren Zehnten wegen der geistigen Segnung, die sie erlangen würden, zu zahlen. Er sagte, der Gehorsam gegenüber dem Gesetz des Zehnten bringt tiefe innere Freude, die auf keine andere Weise gewonnen werden kann. Die Grundsätze der Wahrheit werden besser verstanden. Das Beten fällt leichter. Der Sinn für Geistiges wird geschärft. Und der Mensch wird dem Vater im Himmel ähnlicher. Eine Mutter in Westafrika gab uns einmal ihr Zeugnis vom Zehnten. Sie war Händlerin auf dem Markt. Jeden Abend zählte sie nach der Ankunft zu Hause ihren Zehnten ab und verwahrte ihn an einem besonderen Ort. An jedem Sonntag übergab sie ihn glaubensvoll ihrem Bischof. Sie berichtete uns davon, wie sehr ihr Geschäft gewachsen und ihre Familie mit Gesundheit, Kraft und ausreichend Nahrung gesegnet worden sei. Dann meinte sie mit Tränen in den Augen: Aber die größte Segnung von allen ist, dass meine Kinder den Herrn lieben und wir als Familie für immer zusammen sind. Diese demütige Mutter hat verstanden, dass jemand, der seinen vollen Zehnten zahlt, als eine der großartigen Segnungen das Haus des Herrn betreten und dort an den heiligen Handlungen teilnehmen darf, die es einer Familie ermöglichen, für immer zusammen zu sein. Wenn wir glaubenstreu unseren Zehnten zahlen, wird der Herr in der Tat die Schleusen des Himmels öffnen und Segen im Übermaß auf uns herabschütten. Ich möchte Sie alle und insbesondere meine eigenen Kinder und Enkel wissen lassen, dass ich weiß, so wie mein Großvater es gewusst hat, dass der Herr Sie segnet, wenn Sie einen ehrlichen Zehnten zahlen. Es ist die beste Geldanlage, die Sie finden können. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. Der Chor und die Versammelten singen nun O Fest wie ein Felsen, Nummer 56 im deutschen Gesangbuch. Danach wird Schwester Susan W. Tanner, die gestern als Präsidentin der jungen Dame entlassen wurde, zu uns sprechen. Nach ihren Worten spricht Präsident Boyd K. Packer, Präsident des Kollegiums der 12 Apostel, zu uns.
Dies ist die 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
In the Book of Mormon,
im Buch Mormon spricht Nephi oft davon, woran er sich erfreut. Er erfreut sich an dem, was des Herrn ist, an den Schriften und an dem großen und ewigen Plan des Herrn. Bemerkenswerterweise erinnert sich Nephi oft inmitten von Bedrängnissen daran, was ihn erfreut. Es richtet ihn geistig auf und lenkt seinen Blick auf ewige Segnungen. Erfreuen doch auch wir uns an dem, was des Herrn ist, denn das richtet uns im Herzen auf und gibt uns Grund zur Freude. Ich möchte einiges nennen, woran ich mich erfreue. Ich erfreue mich an unserem Erlöser Jesus Christus. Wie Nephi frohlocke ich in meinem Jesus und über sein geistliches Wirken auf Erden und seine Rolle als Erretter. Er schenkt uns Licht und Hoffnung und hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit er uns auf dem Pfad, den wir bestreiten sollten, leitet und tröstet. Jesus allein macht unsere Rückkehr zum Vater möglich. Den Menschenkindern kann nur im und durch den Namen Christi Errettung zuteil werden. Ich erfreue mich am wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi, das auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut ist, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bezeuge, dass Präsident Thomas S. Monson heute der Prophet des Herrn auf Erden ist. Ich erfreue mich daran, dass er sich wie Christus des Einzelnen annimmt und voller Herzlichkeit und Liebe versucht, jeden zu erreichen. Ich erfreue mich an den Schlüsseln des Priestertums und an den Tempeln in aller Welt, in denen jeder von uns die Verordnungen und Bündnisse der Ewigkeit erlangen kann. In jüngerer Vergangenheit fühlte ich mich dem Himmel immer dann am nächsten, wenn mein Vater für eines meiner Kinder die Eheschließung im Tempel vollzog. Ich erfreue mich an unserer starken Jugend, die in Scharen zum Tempel strömt, um sich für Verstorbene taufen zu lassen. Es macht mich sehr froh, dass sie würdig sind, weil sie sich an die Maßstäbe halten, die den Weg zum Tempel ebnen und sich vorbereiten, glaubenstreue Missionare und rechtschaffene Mütter und Väter zu sein. Ich erfreue mich daran, dass ich eine Tochter des himmlischen Vaters bin, der mich liebt. In meiner Kindheit lernte ich von meiner Mutter, dass ich göttlicher Herkunft bin. Erst neulich erlebte ich mit, wie meine dreijährige Enkelin von ihrer Mutter lernte, welcher Herkunft sie ist. Eliza war quengelig ins Bett gegangen. Sie ließ sich erst beruhigen, als ihre Mutter ihr wieder einmal ihre Lieblingsgeschichte erzählte. Darin geht es um die besondere Nacht, als der himmlische Vater ihrer Mama im Herzen deutlich und unmissverständlich zuflüsterte, dass Eliza ein besonderer Geist sei, der eine große Mission vor sich habe. Ich erfreue mich sehr daran, zu erziehen und zu umsorgen, denn das ermöglicht mir, meine ureigene Identität als Frau zum Ausdruck zu bringen. Es beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, wie Frauen, junge Damen und sogar kleine Mädchen scheinbar instinktiv den Wunsch und auch die Fähigkeit haben, zu umsorgen. Das ist nicht nur die wichtigste Aufgabe einer Mutter, sondern auch Teil unserer individuellen, vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung. Erziehen und umsorgen bedeutet zu lehren, Entwicklung zu fördern, Wachstum herbeizuführen, zu verpflegen und zu nähren. Wer würde nicht vor Freude jauchzen, wenn er eine so schöne und wichtige Aufgabe bekäme? In den englischen Heiligen Schriften kommt das Äquivalent der Begriffe Erziehen und Umsorgen in diesem Zusammenhang nur zweimal vor. Beide Male geht es um die Pflicht der Eltern, ihre Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Auch Präsident Hinckley hat sowohl Männer als auch Frauen dazu angehalten, zu erziehen und zu umsorgen. Er schreibt, wie viel besser wäre es um die Gesellschaft, in der wir leben, bestellt, wenn jeder Vater und jede Mutter ihre Kinder als Geschenk vom Gott des Himmels betrachtete und voll echter Liebe nach der Weisheit und Weisung des Herrn erzöge. Ich erfreue mich an der Familie. Vor kurzem erfreute ich mich daran, dass ein neues Enkelkind in unserer Familie geboren wurde, die versteht, dass die Eltern die feierliche Verantwortung tragen, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen. Die älteren Geschwister legten eine natürliche Neugierde an den Tag, wie ihre kleine Schwester in diese Welt gelangt war. Ihre erste Lektion über dieses heilige Thema erhielten sie von liebevollen Eltern im heiligen Kreis der Familie mit dem Gefühl, dem Himmel nahe zu sein, wie es sich einstellt, wenn ein Mensch geboren wird und das Erdenleben beginnt, und vor dem Hintergrund des großen, ewigen Plans des himmlischen Vaters. Im Gegensatz dazu erzählte unsere Enkelin, als sie am nächsten Tag aus dem Kindergarten nach Hause kam, dass sie im Unterricht einen schwierigen neuen Begriff gelernt habe, nämlich sexueller Missbrauch. Es machte mich betroffen, dass Kinder um ihrer Sicherheit willen schon in diesem frühen Alter von den negativen Seiten des Themas, das erst am Abend zuvor in unserer Familie auf so schöne Weise behandelt worden war, erfahren müssen. Ich freute mich mehr als je zuvor, zu einer Familie zu gehören, in der die Erziehung auf den Lehren Jesu Christi beruht. Jakob lehrte, dass der Herr sich an der Keuschheit der Frauen erfreut. Ich erfreue mich an der Keuschheit und Reinheit aller Frauen und Männer. Wie sehr muss es den Herrn bekümmern, wenn er sieht, dass die Tugend verletzt und der Anstand in dieser schlechten Welt von allen Seiten in den Schmutz gezogen wird. So wie meine Enkelkinder es gelernt haben, ermöglicht der Herr seinen Kindern große Freude im Rahmen intimer, von Liebe getragener Beziehungen. Ich erfreue mich an der Klarheit der Proklamation an die Welt zur Familie, in der es warnend heißt: Jemand, der die Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner oder seine Kinder misshandelt oder seine familiären Verpflichtungen nicht nachkommt, muss eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen. Ich erfreue mich am Beispiel derer in den Heiligen Schriften, die ihren Lebensweg als Glaubende beschritten haben. Immer wenn ich mit Abraham und Isaak auf der Straße zum Berg zu Moria gehe, muss ich weinen, weil mir klar ist, dass Abraham nicht weiß, dass am Ende des Wegs ein Engel erscheinen und ein Widder sich im Gestrüpp verfangen haben wird. Wir alle befinden uns gerade mitten auf unserem irdischen Lebensweg und wir wissen nicht, wie unsere eigene Geschichte ausgehen wird. Doch so wie Abraham erleben auch wir oft Wunder. Ich erfreue mich an des Herrn Gnaden und Wundern. Ich weiß, dass seine große, liebevolle Barmherzigkeit und die großen wie kleinen Wunder, die er für uns wirkt, Wirklichkeit sind. Sie geschehen auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Manchmal geschehen sie erst, nachdem wir an unsere Grenzen gegangen sind. Die Jünger Jesu mussten auf dem See Genezareth die ganze Nacht rudernd gegen den Wind ankämpfen, bis Jesus ihnen schließlich zur Hilfe kam. Er kam erst in der vierten Nachtwache, also kurz vor Sonnenaufgang. Doch er kam. Es ist mein Zeugnis, dass Wunder geschehen, jedoch manchmal erst zur vierten Nachtwache. Jetzt gerade übe ich meinen Glauben aus und bete und halte nach kleinen Wundern für diejenigen meiner lieben Ausschau, die körperlich krank, seelisch ausgelaugt oder geistig abgeirrt sind. Ich erfreue mich an der Liebe des Herrn für jedes seiner Kinder und an seiner Weisheit, uns hier auf der Erde Erfahrungen machen zu lassen, die ganz auf uns zugeschnitten sind. Schließlich erfreue ich mich mehr, als ich es auszudrücken vermag, an der ewigen Liebe und beständigen Unterstützung meines Mannes, sowie an den Gebeten und der Unterstützung meiner Kinder und Eltern in all den Jahren, die ich die Präsidentin der jungen Damen war. Meine Seele erfreut sich an dem, was des Herrn ist, an seinem Gesetz, seinem Leben, seiner Liebe. Wenn wir uns an ihm erfreuen, erkennen wir seine Hand in unserem Leben an. Das Evangelium erlegt uns die Pflicht auf, das Rechte zu tun und zu lieben. Wenn wir uns daran erfreuen, ihm zu dienen, wird es unseren Vater im Himmel erfreuen, uns zu segnen. Ich, der Herr, freue mich, die zu ehren, die mir in Rechtschaffenheit und in Wahrheit bis ans Ende dienen. Ich möchte seiner Freude immer würdig sein. Ich liebe den Herrn, An ihm erfreut sich meine Seele. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Shortly after the death of President
Kurz nach dem Tod von Präsident Gordon B. Hinckley kamen die 14 Männer, die das Apostelamt tragen, die die Schlüssel des Reiches innehaben, kamen im oberen Raum des Tempels zusammen, um die erste Präsidentschaft der Kirche neu zu bilden. Es stand außer Frage, was geschehen sollte. Wir zögerten nicht. Wir wussten, dass der dienstälteste Apostel der nächste Präsident der Kirche sein sollte. Und in dieser heiligen Zusammenkunft wurde Thomas Spencer Monson vom Kollegium der 12 Apostel als Präsident der Kirche bestätigt. Er nominierte und benannte seine Ratgeber, die wir dann auch bestätigten, und sie wurden ordiniert und bekamen die Vollmacht übertragen. Präsident Monson hat nun die Vollmacht, alle Priestertumsschlüssel auszuüben, die es gibt. Und wie es in der Heiligen Schrift heißt, ist er der einzige Mensch auf Erden, der das Recht hat, all diese Schlüssel auszuüben. Wir alle haben sie inne, alle in dieser Gruppe der Apostel, doch einer ist berufen, ordiniert, als Präsident der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Er war bereits jahrelang als Prophet, Seher und Offenbarer zuvor bestätigt worden. Nun entstand dieser freie Platz und im Kollegium der 12 Apostel, und gestern haben wir das neue Mitglied des Kollegiums der 12 bestätigt, Elder D. Todd Christofferson. Er schließt sich nun dieser heiligen Bruderschaft an, diesen heiligen Kreis. Und dieser Kreis ist nun wieder vollständig. Die Berufung des Apostels geht zurück zum Herrn Jesus Christus persönlich. Wir haben gestern auch einige neue 70er bestätigt. Und sie haben nun ihren Platz eingenommen, wie es in der Heiligen Schrift vorgesehen ist. Die Verantwortung der 12 Apostel ist es, alle Angelegenheiten der Kirche zu regeln. Und wenn sie dabei Hilfe brauchen, sollen sie auf die 70er zurückgreifen, auf niemanden sonst. Nun haben wir weltweit 8 70er-Kollegien mit 308 Mitgliedern. Und sie haben die Vollmacht, all das auszuführen, was die 12 ihnen auftragen. Der Herr selbst hat dieses Muster der Führung eingeführt. Er stieg auf einen Berg, um zu beten. Er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Andreas hörte Johannes sprechen, lief zu seinem Bruder Simon und sagte: Wir haben den Messias gefunden. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels. Simon und sein Bruder Andreas warfen gerade ihr Netz in den See. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, richteten ihre Netze her. Philippus und Bartholomäus, Matthäus, ein Zöllner oder Steuereintreiber, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon Kananäus, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Ischariot, sie bildeten das ursprüngliche Kollegium der 12. Der Herr gebot ihnen allen: Kommt her, folgt mir nach. Zu Petrus sagte er: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und er sagte den 12: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich
gehe zum Vater. Er gab seinen Aposteln die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, überall das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Er sagte außerdem, die 12 haben die Schlüssel inne, um die Vollmacht meines Reiches für die 4 Ecken der Erde zu erschließen und danach jedem Geschöpf mein Wort zu senden. Jesus fragte seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Als Jesus in der Synagoge lehrte, sagten viele Jünger, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12, wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nach der Kreuzigung erinnerten sich die Apostel daran, dass er gesagt hatte, sie sollen in Jerusalem bleiben. Dann kam der Pfingsttag, dieses große Ereignis, zu dem sie den Heiligen Geist empfingen. Sie erhielten ein sichereres Prophezeiungswort und redeten vom Heiligen Geist getrieben. Und damit hatten sie alles, was sie brauchten. Wir wissen nur wenig über ihre Reisen und nur von wenigen, wo und wie sie starben. Jakobus wurde in Jerusalem umgebracht. Und zwar von Herodes. Petrus und Paulus starben in Rom. Der Überlieferung zufolge ging Philippus in den Osten. Sehr viel mehr wissen wir nicht. Sie teilten sich auf, sie lehrten und gaben Zeugnis, bauten die Kirche auf. Sie starben für ihren Glauben. Und mit ihrem Tod kamen die dunklen Jahrhunderte des Abfalls vom Glauben. Das Kostbarste, was bei diesem Abfall verloren ging, war die Vollmacht, die die 12 innehatten, die Schlüssel des Priestertums. Damit die Kirche Gottes Kirche sein kann, muss es ein Kollegium der 12 geben, das die Schlüssel innehat und sie anderen übertragen kann. Schließlich kam die erste Vision, und das melchisedekische Priestertum wurde durch Petrus, Jakobus und Johannes wiederhergestellt. Der Herr hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, die Schlüssel der Evangeliumszeit, die ihr empfangen habt, sind von den Vätern herabgekommen und zuletzt vom Himmel auf euch herabgesandt worden. Siehe, wie groß ist eure Berufung. Säubert euer Herz und euer Gewand, damit nicht das Blut dieser Generation von euren Händen gefordert wird. Die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage war jung, als die erste Präsidentschaft gebildet wurde. Ihr folgte das Kollegium der 12 Apostel, das aus einfachen Männern bestand, jungen Männern. Dann kam die Kollegin der 70er. Das Durchschnittsalter des ersten Kollegiums der 12 Apostel war 28. Die Vollmachtslinie war seitdem nie unterbrochen. Die Schlüssel des Priestertums, die den Aposteln übergeben worden waren, waren immer in den Händen der Mitglieder der ersten Präsidentschaften des Kollegiums der 12. Gestern wurde Elder Todd Christofferson, der 96. Apostel, der im Kollegium der 12 in dieser Evangeliumszeit dient. Er wird als Apostel ordiniert und ihm werden alle Schlüssel des Priestertums übertragen, die die anderen 14 Propheten, Seher und Offenbarer, Apostel des Herrn Jesus Christus innehaben. 1976 wurde in Kopenhagen eine Gebietskonferenz abgehalten. Nach der Abschlussversammlung wollte Präsident Spencer W. Kimball die Frauenkirche besuchen, in der sich Thorvaldsens Statuen von Christus und den 12 Aposteln befinden. Er hatte sie einige Jahre zuvor schon gesehen und hatte das Gefühl, wir sollten alle dorthin gehen. Vorne in der Kirche, hinter dem Altar, steht die bekannte Christusstatue. Die Arme des Herrn sind nach vorn gerichtet und etwas ausgestreckt. An seinen Händen sieht man die Nägelmale und die Wunde in seiner Seite ist deutlich sichtbar. Zu beiden Seiten davon stehen die Statuen der Apostel. Petrus vorn rechts und die anderen Aposteln dahinter in der rechten Reihenfolge. Die meisten aus unserer Gruppe waren hinten in der Kapelle bei der Aufsicht. Ich stand mit
Bruder Spencer W. Kimball von bei der Statue des Petrus. L. Rex D. Pinnegar und Johann Helge Bentin, der Präsident des Pfalz Kopenhagen, waren bei uns. In der aus Marmor gehauenen Hand des Petrus befinden sich einige schwere Schlüssel. Präsident Kimball wies auf diese Schlüssel und erklärte, was sie versinnbildlichten. Dann tat er etwas, was ich nie vergessen werde. Er drehte sich zu Präsident Bentin um, zeigte mit ungewöhnlicher Deutlichkeit auf ihn und sagte, ich möchte, dass Sie jedem in Dänemark sagen, dass ich die Schlüssel innehabe. Wir besitzen die echten Schlüssel und wir gebrauchen sie jeden Tag. Diese Aussage, dieses Zeugnis des Propheten werde ich nie vergessen. Es war ein mächtiges, geistiges Erlebnis, dessen Eindruck auch körperlich spürbar war. Wir gingen zum Ende der Kapelle, wo der Rest der Gruppe stand. Präsident Kimball wies auf die Statuen und sagte zu der freundlichen Aufsicht, dies sind die Totenapostel. Er wies auf mich und sagte, hier haben wir lebende Apostel. Elder Packer ist ein Apostel. Elder Monson und Elder Perry sind Apostel. Und ich bin ein Apostel. Wir sind die lebenden Apostel. Sie lesen im Neuen Testament von 70ern. Hier sind zwei der lebenden 70er, Elder Rex D. Pinnegar und Elder Hales. Die Aufsicht, die sich bislang ungerührt gezeigt hatte, brach plötzlich in Tränen aus. Für mich war es ein einmaliges Erlebnis. Wir glauben an die gleiche Organisation, wie sie in der Urkirche bestanden hat, nämlich Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten und so weiter. Wenn die 70 ordiniert werden, werden sie zwar nicht als Apostel ordiniert und erhalten auch keine Schlüssel, doch sie haben Vollmacht. Und die 12 sollen sich an die 70er wenden, wenn sie Hilfe benötigen, um die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen, wie das Predigen und Vollziehen des Evangeliums und nicht an irgendjemand anderen. Derzeit gibt es 308 70er in 8 Kollegien. Sie vertreten 44 Länder und 30 Sprachräume. Wir wüssten nicht, dass die Schlüssel des Priestertums in anderen christlichen Kirchen angewandt werden. Es ist sonderbar, dass einige uns als Nichtchristen bezeichnen, obwohl wir die Einzigen sind, die die Vollmacht und die Organisation haben, die Christus begründet hat. Die gegenwärtigen 12 sind ganz normale Menschen. Ebenso wie die ursprünglichen 12 ist an jedem einzelnen von ihnen nichts Spektakuläres. Doch gemeinsam sind die 12 eine Macht. Wir haben die verschiedensten Berufe. Wir sind Wissenschaftler, Rechtsanwalt oder Lehrer. Elder Nelson war ein Pionier in der Herzchirurgie. Er hat tausende Operationen durchgeführt. Er hat mir gesagt, er habe jedem Patienten, den er am Herzen operiert hat, lebenslange Garantie gegeben. Einige in diesem Kollegium waren im Militär, als Matrosen, Marineinfanteristen, Piloten. Sie hatten die verschiedensten Aufgaben in der Kirche, Lehrer, Missionar, Kollegiumspräsident, Bischof, Pfarrpräsident, Missionspräsident und vor allem Ehemann und Vater. Sie alle sind Lernende und Lehrer im Evangelium Jesu Christi. Uns eint, dass wir den Erlöser und die Kinder seines Vaters lieben und unser Zeugnis, dass er das Oberhaupt dieser Kirche ist. Fast ausnahmslos stammen die 12 aus einfachen Verhältnissen, so wie der Herr, als er auf Erden war. Die lebenden 12 sind im Dienst im Evangelium Jesu Christi zusammengeschweißt. Als die Berufung erfolgte, hat jeder sozusagen seine Netze beiseite gelegt und ist dem Herrn gefolgt. Wir erinnern uns noch an Präsident Kimballs Aussage, mein Leben ist wie ein Paar Schuhe, es muss im Dienst aufgebraucht werden. Das gilt für alle Mitglieder der 12. Wir brauchen uns auch im Dienst des Herrn auf. Wir tun dies bereitwillig. Für uns und unsere Familien ist das kein leichtes Leben. Man kann unmöglich in Worte fassen, was die Frauen von Priestertumsführern in aller Welt leisten, wie sehr sie dienen und was sie opfern. Überall in der Welt. Vor einiger Zeit unterzogen sich meine Frau und Schwester Ballard fast zeitgleich einer äußerst schmerzhaften Rückenoperation. Beiden geht es gut. Keiner hat sich beklagt. Einer Klage am nächsten kam meine Frau mit der Aussage, Das macht keinen Spaß. Es ist die Pflicht der Zwölf, unter der Leitung der ersten Präsidentschaft, alle anderen Beamten der Kirche zu ordinieren und zu ordnen, im Einklang mit der Offenbarung. Wir haben jetzt Hilfsmittel, mit denen wir Führungskräfte und Mitgliedern aller Welt unterweisen und ihnen Zeugnis geben können, auf elektronische Weise. Doch um einem Priestertumsführer irgendwo auf der Welt durch das Händeauflegen die Schlüssel der Vollmacht in der ununterbrochenen Linie zu übertragen, muss jedes Mal einer von uns dort sein. Der Herr hat gesagt, und weiter ich sage dir, wer auch immer in meinem Namen von euch ausgesandt werden wird, durch die Stimme deiner Brüder der Zwölf, von euch ordnungsgemäß empfohlen und ermächtigt, wird die Macht haben, die Tür meines Reiches einer jeden Nation zu öffnen, wohin auch immer ihr sie senden werdet. In den Heiligen Schriften werden die Zwölf als reisende Räte bezeichnet. Ich bin nicht anders als die Brüder von den Zwölf, den 70ern und der Bischofschaft, mit denen ich seit 47 Jahren diene. Wenn ich Ihnen sage, dass ich laut Aufzeichnung mehr als 75 Mal in Mittel- und Südamerika war, in Europa mehr als 50 Mal, in Kanada 25 Mal, auf den Inseln im Südpazifik 10 Mal, Asien 10 Mal, Afrika 4 Mal, China 2 Mal, sowie in Israel, Saudi-Arabien, Bahrain, in der Dominikanischen Republik, in Indien, Pakistan, Ägypten, Indonesien und vielen, vielen anderen Orten auf dem Erdenrund. Die Apostel, andere haben noch weitaus weitere Reisen zurückgelegt. Die Apostel haben zwar alle Schlüssel des Priestertums inne, aber dennoch können alle Führungskräfte und Mitglieder gleichermaßen persönliche Offenbarung empfangen. Es wird von ihnen sogar erwartet, dass sie im Gebet danach trachten und gläubig danach handeln. Durch ihn haben wir in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Elder Christofferson mag sich jetzt fragen, wie ich einst, warum jemand wie ich zu diesem heiligen Apostelamt ordiniert wird. Es gibt so viele Voraussetzungen, die mir fehlen. So viel in meinem Bestreben zu dienen lässt zu wünschen übrig. Es gibt nur eins, eine einzige Voraussetzung, die dies erklären kann. Wie Petrus und alle, die seither ordiniert wurden, habe ich dieses Zeugnis. Ich weiß, dass Gott unser Vater ist. Er stellte seinen Sohn Jesus Christus dem jungen Joseph Smith vor. Ich sage Ihnen, dass ich weiß, dass Jesus der Messias ist. Ich weiß, dass er lebt. Er wurde in der Zeitenmitte geboren. Er hat sein Evangelium gelehrt und wurde versucht. Er litt und wurde gekreuzigt und ist am dritten Tag auferstanden. Er hat, wie sein Vater, einen Körper aus Fleisch und Gebein. Er hat das Sühnopfer vollbracht. Ich gebe Zeugnis von ihm. Ich bin einer seiner Zeugen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir just sang. If you
der Chor sang soeben, if you could hide to call up. Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik, die er uns heute Morgen dargeboten hat. Nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Hoch auf des Berges Höhen. Danach spricht Elder Benjamin de Horoyes von den 70ern das Schlussgebet. Die abschließende Versammlung dieser Konferenz beginnt dann um 14 Uhr.
Ich
denke, dass das eine ganz großartige Versammlung bisher gewesen ist. Die Botschaften waren inspirierend, die Musik war wunderschön. Die Zeugnisse waren außergewöhnlich. Ich denke, dass jeder, der dieser Versammlung beigewohnt hat, will sie niemals vergessen. Nämlich für den Geist, den wir gespürt haben. Meine lieben Brüder und Schwestern, vor über 44 Jahren, im Oktober 1963, stand ich am Rednerpult des Tabernakels, nachdem ich gerade als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt worden war. Damals erwähnte ich ein kleines Schild, das ich an einem anderen Rednerpult gesehen hatte. Auf diesem Schild stand, wer an diesem Pult steht, möge demütig sein. Ich versichere Ihnen, dass mich meine Berufung in den Rat der 12 Apostel damals sehr demütig stimmte. Und heute, da ich an diesem Pult stehe, spreche ich in tiefster Demut zu Ihnen. Ich spüre sehr deutlich, dass ich auf den Herrn angewiesen bin. Ich bitte demütig um die Führung des Geistes, wenn ich Ihnen jetzt meine innersten Gefühle mitteile. Vor nur 2 Monaten haben wir Abschied genommen von unserem lieben Freund und Führer Gordon B. Hinckley, dem 15. Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, einem hervorragenden Botschafter der Wahrheit für die ganze Welt, von allen geliebt. Wir vermissen ihn. Mehr als 53.000 Männer, Frauen und Kinder kamen in dieses Gebäude zum schönen Saal der Propheten, um diesem großen Mann Gottes, der nun in die Geschichte eingegangen ist, die letzte Ehre zu erweisen. Mit Präsident Hinckleys Tod wurde die erste Präsidentschaft aufgelöst. Präsident Eyring und ich, Präsident Hinckleys Ratgeber, nahmen unseren Platz im Kollegium der 12 Apostel wieder ein. Dieses Kollegium wurde zum präsidierenden Gremium der Kirche. Am Samstag, dem 2. Februar 2008, fand die Trauerfeier für Präsident Hinckley in diesem herrlichen Konferenzzentrum statt, dem Gebäude, das immer als Monument für seine Voraussicht und seinen Weitblick dastehen wird. In diesem Trauergottesdienst wurde diesem Mann Gottes auf schöne und liebevolle Weise Anerkennung gezollt. Am darauffolgenden Tag versammelten sich alle 14 ordinierten Apostel, die auf der Erde leben, in einem oberen Raum des Salt Lake Tempels zusammen. Wir kamen im Geist des Fastens und Betens zusammen. In dieser feierlichen und heiligen Zusammenkunft wurde die Präsidentschaft der Kirche neu gebildet, in der bewährten Vorgehensweise, auf die Weise, die der Herr selbst bestimmt hat. In der ganzen Welt sind gestern Mitglieder der Kirche zu einer feierlichen Versammlung zusammengekommen. Sie haben zur Bestätigung die Hand gehoben, um der Handlung zuzustimmen, die in der eben erwähnten Versammlung im Tempel vorgenommen wurde. Ihre Hände zu sehen, zum Himmel erhoben, das hat mich tief berührt. Ich habe Ihre Liebe und Unterstützung gespürt und auch Ihre Hingabe an den Herrn. Ich weiß ohne Zweifel, meine Brüder und Schwestern, dass Gott lebt. Ich bezeuge Ihnen, dass dies sein Werk ist. Ebenso bezeuge ich, dass unser Erlöser Jesus Christus an der Spitze dieser Kirche steht, die seinen Namen trägt. Ich weiß, dass die schönste Erfahrung in diesem Leben darin besteht, seine Eingebungen zu spüren, wenn er uns führt, um sein Werk weiter voranzubringen. Ich habe diese Eingebungen als junger Bischof gespürt und wurde zu den Familien geführt, in denen geistige oder auch materielle Not herrschte. In Toronto, in Kanada, habe ich sie wieder gespürt, als ich als Missionspräsident mit wunderbaren Missionaren arbeitete, die für die Welt ein lebendiges Zeugnis dafür waren, dass dieses Werk göttlich ist und dass wir von einem Propheten geführt werden. Ich habe sie während meines Dienstes im Rat der Zwölf und in der ersten Präsidentschaft gespürt und spüre sie nun als Präsident der Kirche. Ich bezeuge, dass jeder von uns die Inspiration des Herrn spüren kann, wenn wir würdig leben und uns bemühen, ihm zu dienen. Mir ist deutlich bewusst, welche 15 Männer mir als Präsidenten der Kirche vorausgegangen sind. Viele von ihnen habe ich persönlich gekannt. Für mich war es ein großer Segen, drei von ihnen als Ratgeber dienen zu dürfen. Ich bin dankbar für das bleibende Vermächtnis, das jeder dieser 15 Männer hinterlassen hat. Ich weiß mit Gewissheit und bin sicher, dass auch sie es wussten, dass Gott seinen Propheten führt. Ich bete aufrichtig darum, dass ich auch weiterhin ein würdiges Werkzeug in seinen Händen sein kann, um dieses große Werk fortzuführen und die gewaltigen Aufgaben zu erfüllen, die mit dem Amt des Präsidenten verbunden sind. Ich danke dem Herrn für wunderbare Ratgeber. Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf sind sehr fähige Männer mit einem profunden Wissen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Ratgeber. Ich schätze Ihr Urteilsvermögen. Ich glaube, dass Sie vom Herrn für das Amt vorbereitet wurden, das Sie jetzt innehaben. Ich liebe die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel und schätze die Gemeinschaft mit Ihnen sehr. Auch Sie haben sich dem Werk des Herrn verpflichtet und verbringen Ihr Leben in seinem Dienst. Ich freue mich darauf, mit Elder Christofferson zusammenzuarbeiten, der jetzt in dieses Kollegium berufen wurde und den Sie bestätigt haben. Auch er ist für das Amt vorbereitet worden, zu dem er jetzt berufen worden ist. Es ist auch eine Freude, mit den Mitgliedern der Kollegin der 70er und mit der präsidierenden Bischofschaft zusammenzuarbeiten. Gestern sind neue Mitglieder der 70er berufen und bestätigt worden. Ich freue mich darauf, mit Ihnen im Werk des Herrn zu tun zu haben. Unter den Generalautoritäten herrscht eine wunderbare Einigkeit. Der Herr hat verkündet, wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Wir werden auch weiterhin vereint an einem Ziel arbeiten, nämlich das Werk des Herrn voranzubringen. Ich möchte dem himmlischen Vater Dank sagen für die zahllosen Segnungen, die ich erhalten habe. Ich kann wie Nephi vor Alters sagen, dass ich von guten Eltern stamme, deren Eltern und Großeltern von eifrigen Missionaren aus den Ländern Schweden, Schottland und England gesammelt wurden. Als jene Missionare demütig Zeugnis gaben, berührten sie das Herz und den Geist meiner Vorfahren. Nachdem diese edlen Männer, Frauen und Kinder, sich der Kirche angeschlossen hatten, machten sie sich auf den Weg zum Tal des Großen Salzsees. Viele Prüfungen und großes Leid begegneten ihnen auf diesem Weg. Im Frühjahr 1848 verließen meine Ur-Urgroßeltern Charles Stuart Miller und Mary McGowan Miller, die sich in ihrer Heimat Schottland der Kirche angeschlossen hatten, ihr Zuhause in Rutherglen in Schottland, und reisten mit einer Gruppe von Heiligen nach St. Louis in Missouri, wo sie 1849 eintrafen. Eins ihrer 11 Kinder, Margaret, sollte meine Urgroßmutter werden. Während die Familie in St. Louis arbeitete, um genug Geld zu verdienen, damit sie ihre Reise ins Salzseetal fortsetzen konnten, wurde die Gegend von der Cholera heimgesucht, die Tod und großen Kummer verursachte. Familie Miller wurde schwer getroffen. Innerhalb von 2 Wochen erlagen 4 Mitglieder der Familie der Krankheit. Der erste war der 18-jährige William am 22. Juni 1849. 5 Tage danach starb Mary McGowan Miller, meine Ur-Urgroßmutter, die Mutter der Familie. 2 Tage später verschied der 15-jährige Archibald und 5 Tage nach seinem Tod entschlief der Vater der Familie, mein Ur-Urgroßvater Charles Stuart Miller. Die überlebenden Kinder blieben als Waisen zurück, einschließlich meiner Urgroßmutter Margaret, die zu der Zeit 13 Jahre alt war. Durch die vielen Todesfälle in der Gegend gab es keinen Sarg, um keinen Preis, in dem man die Verstorbenen hätte beisetzen können. Um Särge für die verstorbenen Mitglieder der Familie anfertigen zu können, nahmen die älteren Jungen, die am Leben geblieben waren, den Ochsenpferd der Familie auseinander. Über den Kummer und die Mühsal der verbleibenden 9 Kinder der Millers wird nur wenig berichtet. Sie arbeiteten und sparten weiterhin für die Reise, die ihre Eltern und Brüder niemals antreten sollten. Wir wissen, dass sie St. Louis im Frühjahr 1850 mit 4 Ochsen und einem Wagen verließen und schließlich noch im selben Jahr im Salzital ankamen. Andere meiner Vorfahren erlebten ebenfalls große Bedrängnisse. Bei all dem blieb ihr Zeugnis jedoch unerschütterlich und fest. Sie alle haben mir ein Vermächtnis der bedingungslosen Hingabe an das Evangelium Jesu Christi hinterlassen. Wegen dieser treuen Seele stehe ich heute vor Ihnen. Ich danke meinem Vater im Himmel für meine liebe Frau Frances. Im kommenden Oktober werden Sie und ich 60 wunderbare Ehejahre feiern. Obwohl mein Dienst in der Kirche in jungen Jahren begann, hat sie sich nicht ein einziges Mal beklagt, wenn ich fortging, um eine Versammlung zu besuchen oder einen Auftrag zu erfüllen. Viele Jahre lang führten mich meine Aufgaben als Mitglied des Kollegiums der 12 von Salt Lake City weg, manchmal 5 Wochen auf einmal. Und sie musste sich allein um unsere kleinen Kinder und das Haus kümmern. Seit ich mit 22 Jahren als Bischof berufen wurde, haben wir selten den Luxus genossen, in einer Versammlung der Kirche nebeneinander zu sitzen. Ich hätte mir keine treuere, liebevollere und verständnisvollere Gefährtin wünschen können. Ich danke dem himmlischen Vater für unsere 3 Kinder und ihre Ehepartner, für 8 wunderbare Enkelkinder und 4 wundervolle Urenkel. Es fällt mir schwer, Worte zu finden, um Ihnen, meine Brüder und Schwestern, meinen tiefsten Dank auszudrücken für das Leben, das Sie leben, für das Gute, das Sie tun und für das Zeugnis, das Sie geben. Sie dienen einander bereitwillig. Sie haben sich dem Evangelium Jesu Christi geweiht. In mehr als 44 Jahren als Generalautorität habe ich die Gelegenheit gehabt, die ganze Welt zu bereisen. Eine meiner größten Freuden war es, Sie, die Mitglieder, kennenzulernen, wo Sie auch leben, und Ihren Geist und Ihre Liebe zu spüren. Ich freue mich auf viele weitere solcher Gelegenheiten. Auf der Lebensreise gibt es entlang des Wegs immer wieder Verunglückte. Manche folgen nicht den Wegweisern, die zum ewigen Leben zeigen, nur um festzustellen, dass der gewählte Abstecher letzten Endes in eine Sackgasse führt. Gleichgültigkeit, Sorglosigkeit, Selbstsucht und Sünde verlangen alle ihren Tribut im Leben der Menschen. Für alle kann es eine Änderung zum Besseren geben. Im Laufe der Jahre haben wir diejenigen, die weniger aktiv sind, die sich gekränkt fühlen, die kritisch sind oder die übertreten haben, immer wieder eindringlich gebeten, zurückzukommen. Komm zurück und speist an der Tafel des Herrn. Kostet erneut die süßen und sättigenden Früchte der Gemeinschaft mit den Heiligen. Im Innersten des Gewissens eines Menschen ruht der Geist, die Entschlossenheit, den alten Menschen abzulegen und sein wahres Potenzial so weit wie möglich auszuschöpfen. In diesem Sinn bitten wir Sie erneut von ganzem Herzen, kommen Sie zurück. Wir reichen Ihnen mit der reinen Christusliebe die Hand und wünschen uns, Ihnen zu helfen und Sie vollständig in die Gemeinschaft aufzunehmen. All denen, die im Geist verletzt sind oder die mit sich ringen und voller Angst sind, sagen wir wollen sie aufrichten und aufmuntern und ihre Angst besänftigen. Nehmen Sie die Einladung des Herrn wörtlich. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht. Und meine Last ist leicht. Über den Erretter wurde gesagt, dass er umherzog und Gutes tat, denn Gott war mit ihm. Mögen wir diesem vollkommenen Beispiel folgen. Halten wir uns auf dieser mitunter gefährlichen Reise durch die Sterblichkeit auch an den Rat des Apostels Paulus, der uns hilft, sicher zu sein und den richtigen Kurs beizubehalten. Was immer wahrhaft, was immer edel, recht, was immer was lauter ist, liebenswert, ansprechend ist, was immer Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Ich möchte die Mitglieder der Kirche, wo immer sie auch sein mögen, anspornen, allen Menschen überall freundlich und respektvoll zu begegnen. Die Welt, in der wir leben, ist voller Vielfalt. Wir können und müssen denjenigen, deren Glauben sich von unserem unterscheidet, Achtung erweisen. Mögen wir auch in unseren eigenen Familien freundlich und liebevoll miteinander umgehen. Unser Zuhause muss mehr sein als eine Zufluchtsstätte. Es soll auch ein Ort sein, wo Gottes Geist wohnen kann, wo der Sturm vor der Tür bleibt, wo Liebe herrscht und Frieden wohnt. Bisweilen kann die Welt ein beängstigender Ort sein. Das moralische Gerüst der Gesellschaft scheint mit einer besorgniserregenden Geschwindigkeit zu zerfallen. Es gibt niemanden, sei er jung oder alt oder dazwischen, der den Dingen, die uns herabziehen und vernichten können, nicht ausgesetzt ist. Besonders unsere Jugendlichen. Unsere kostbaren Jugendlichen werden mit Versuchungen konfrontiert, die wir kaum begreifen können. Der Widersacher und seine Heerscharen scheinen ununterbrochen zu arbeiten, um unseren Untergang zu bewirken. Wir führen einen Krieg gegen die Sünde, meine Brüder und Schwestern, aber wir müssen nicht verzweifeln. Es ist ein Krieg, den wir gewinnen können und werden. Unser Vater im Himmel hat uns das Handwerkzeug gegeben, das wir dazu brauchen. Er steht am Steuer. Wir haben nichts zu befürchten. Er ist der Gott des Lichts. Er ist der Gott der Hoffnung. Ich bezeuge, dass er uns liebt, jeden einzelnen von uns. Das Erdenleben ist eine Zeit der Prüfung, eine Zeit, in der wir beweisen können, dass wir würdig sind, in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zurückzukehren. Um geprüft zu werden, müssen wir manchmal Herausforderungen und Schwierigkeiten meistern. Manchmal erstrahlt kein Licht am Ende des Tunnels und kein Morgengrauen folgt dem Dunkel der Nacht. Wir wähnen uns umgeben von Schmerz, weil ein Herz gebrochen ist von Enttäuschung, weil ein paar Träume geplatzt sind und von Verzweiflung, weil die Hoffnung geschwunden ist. Wir stimmen in die flehentliche Frage aus der Bibel ein, gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Wir neigen dazu, unser eigenes Unglück durch das verzerrte Prisma des Pessimismus zu betrachten. Wir fühlen uns verlassen, untröstlich, allein. Sollten Sie sich in einer solchen Situation befinden, bitte ich Sie inständig, sich glaubensvoll an unseren himmlischen Vater zu wenden. Er wird Sie aufrichten und Sie führen. Nicht immer wird er Ihre Bedrängnisse von Ihnen nehmen, aber er wird Sie trösten und in Liebe durch jeden Sturm führen, dem Sie ausgesetzt sind. Von ganzem Herzen und mit der Kraft meiner Seele erhebe ich heute als besonderer Zeuge Gottes meine Stimme und verkünde, dass Gott wirklich lebt. Jesus ist sein Sohn, der einzig Gezeugte des Vaters im Fleisch. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Mittler beim Vater. Er liebt uns mit einer Liebe, die wir nicht völlig begreifen können. Und weil er uns so liebt, hat er sein Leben für uns gegeben. Meine Dankbarkeit für ihn lässt sich nicht in Worte fassen. Ich erflehe seinen Segen auf Sie, meine lieben Brüder und Schwestern, für Ihre Familien, für Ihre Arbeit, für Ihren Dienst füreinander und für den Herrn selbst. Gemeinsam werden wir vorangehen und sein Werk vollbringen. Ich weihe mein Leben, meine Kraft, alles, was ich zu geben habe, um dem Herrn zu dienen und die Angelegenheiten seiner Kirche gemäß seinem Willen und seiner Inspiration zu leiten. Das verspreche ich in seinem heiligen Namen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Unser Vater im Himmel, unser lieber Vater im Himmel. Wir sind zutiefst dankbar, dass wir deinen Geist gespürt haben und deine Hand gesehen haben in dieser historischen Konferenz. Wir danken dir für den großen Segen, den du allen Heiligen der letzten Tage weltweit geschenkt hast, an dieser großen geistigen Erfahrung teilzuhaben. Wir danken dir für die inspirierte Führung deiner Propheten und Knechte, die wir heute erhalten haben in dieser Versammlung. Wir danken dir für den Vorzug, den wir genossen haben, Präsident Thomas S. Monson bei dieser Konferenz zu bestätigen. Wir lieben ihn, Vater. Bitte segne ihn und seine Mitstreiter. Wir danken dir für die inspirierte Führung durch deine Propheten und Diener, die wir in dieser Versammlung empfangen haben. Bitte segne all die glaubenstreuen Mitglieder und Missionare in aller Welt, die dir dienen. Bitte, Vater, gib ihnen Kraft, damit sie bestehen können all die Prüfungen. Bitte schütze sie mit deiner Macht. Vater, wir lieben dich. Wir sagen dir, dass wir uns den Segen wünschen, dass wir die Kraft haben werden, glaubensstark zu bleiben. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.